Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine.
Die Lieblingsfarbe des Sängers Willy Schmidt ist leicht zu erraten. Vermutlich Kornblumenblau. Und ich wette, auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebt Blau. Zumindest statistisch gesehen ist das sehr wahrscheinlich. Warum lieben alle Blau? Und was hat die Evolution damit zu tun? Ich bin Anne Baum und ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Mein Gast heute ist die Journalistin Marlene Wiegmann. Marlene, ganz blauäugig gefragt, mögen wirklich alle Menschen weltweit blau oder fühlt sich das nur so an?
Nee, tatsächlich zeigt das auch die Statistik. Bei einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie aus dem Jahr 2014 gaben 40% der Befragten in Deutschland blau als Lieblingsfarbe an. Weit abgeschlagen folgen dann Rot mit 19% und Grün mit 18%. Das Spannende ist, das ist sogar ein globaler Trend. Die ganze Welt scheint die Farbe Blau zu lieben.
Woher kommt diese Liebe zur Farbe Blau?
Es gibt gleich mehrere Erklärungsansätze dafür und wir picken uns heute so ein paar raus. Natürlich nur die spannendsten. Aber erstmal zurück zu dir. Wenn du an die Farbe Blau denkst, was kommt dir da so in den Kopf?
Oh, also ich denke an das Meer und ich denke an die blaue Stunde. Das ist die Zeit kurz nach dem Sonnenuntergang. Da ist das Licht besonders weich und ich liebe Fotografieren. Das ist perfekt zum Fotografieren. Naja, und ich denke natürlich an blauen Himmel, der, wenn ich gerade so rausgucke, einfach nur gute Laune macht.
Ja, das Meer und den Himmel, das nennen, glaube ich, viele bei dieser Farbe. Blau wird häufig positiv wahrgenommen. Es wird mit Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen und Sicherheit assoziiert. Manchmal aber auch mit Kälte, Distanz oder Traurigkeit. Dass Himmel und Meer blau sind, spielt dabei vermutlich eine Rolle. Zwei Dinge, die viele Menschen als beruhigend und auch als angenehm irgendwie empfinden.
Und Blau beruhigt uns nicht nur, sondern macht uns auch kreativer. Für eine Studie mussten Versuchspersonen Leistungstests machen. Im Hintergrund waren dabei Bildschirmhintergründe mit verschiedenen Farben. Das Ergebnis? Menschen mit blauem Bildschirmhintergrund lösten die Testaufgaben viel kreativer. Wahrscheinlich, so die These der Forscher, ist Blau mit Sicherheit verbunden. Und Menschen, die sich sicher fühlen, trauen sich eher auch mal out of the box zu denken.
Aber es gibt noch eine andere, etwas tiefer gehende Erklärung und die führt uns ziemlich weit zurück.
Nämlich?
In unsere evolutionäre Vergangenheit. Blau ist in der Natur nämlich überraschend selten, sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen. Pflanzen haben zum Beispiel Chlorophyll, das die Blätter grün färbt, Carotinoide sorgen für Orange, Gelb, Rot und so weiter. Aber Blau ist eben tatsächlich ziemlich selten. Einer Auswertung von Daten einer Pflanzendatenbank zufolge sind nur etwa 7% der Blüten in der Natur blau.
Nur 7% der Blüten in der Natur sind blau. Okay, das ist schlecht, weil Bienen stehen ja sogar total auf Blau. Denn sie können viele Farben nicht wahrnehmen, blau aber schon. Ja, warum gibt es trotzdem so wenig blaue Blumen, die um hungrige Bienen buhlen?
Ja, tatsächlich hat genau das ein internationales Forschungsteam untersucht. Ihre Antwort, der chemische Prozess, um blaue Farben zu erzeugen, ist tatsächlich ziemlich komplex. Daran sind 6 verschiedene farbgebende Substanzen beteiligt. Sie müssen zusammen mit Metallionen spezielle Ringstrukturen bilden. Du kannst dir vorstellen, diesen hohen Aufwand, den betreiben tatsächlich nur sehr wenige Pflanzen.
Mhm. Wenige Pflanzen machen das. Wie sieht's mit der Tierwelt aus?
Tatsächlich ist es bei den Tieren nochmal anders, aber die produzieren tatsächlich gar kein blaues Pigment. Also es gibt stattdessen so Nanostrukturen, also das sind wirklich so winzig kleine Strukturen, die diese Farbgebung aber erzeugen. Also das sind zum Beispiel solche Strukturen, meine ich jetzt, wie Schuppen oder Federn und die reflektieren das Licht auf eine bestimmte Art und Weise und deshalb sieht es aus, als wäre es blau.
Es sieht aus wie blau, das heißt ein Faunauge ist gar nicht wirklich blau.
Ja, genau so ist es. Es scheint blau, aber es ist kein blaues Pigment darin. Die Federn vom V bestehen tatsächlich aus Keratin, wie unsere Fingernägel oder Haare. Und der Blaueffekt entsteht tatsächlich durch eine besondere Struktur. Also das ist auch übrigens bei Schmetterlingen so.
Ah, okay. Aber wie kann etwas blau aussehen, aber gar kein blaues Pigment enthalten.
Ja, jetzt werden wir nochmal so ein bisschen technisch und schauen nochmal drauf, wie nehmen wir eigentlich Farben überhaupt wahr. Also zuerst braucht es natürlich Licht, damit wir Farben sehen können. Licht hat verschiedene Wellenlängen und jede Länge hat ihre eigene Farbe. Alle Längen zusammen ergeben zum Beispiel Weiß. Ansonsten gibt es Orange, Gelb, Rot, Grün bis hin zu Violett und Blau. Das Licht, nehmen wir jetzt mal an, fällt auf einen Gegenstand. Manche von den Wellenlängen werden verschluckt, also absorbiert, und andere werden aber reflektiert, also zurückgeworfen. Und das, was reflektiert wird, nehmen wir dann als Farbe wahr.
Also meine rote Tasse, die ich hier stehen habe, absorbiert alle Wellenlängen des Lichtes bis auf das Rote, ne?
Genau. Und wenn sie übrigens alles verschlucken würde, dann würde die Tasse schwarz aussehen für uns.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in den 2010er Jahren gab es ja mal eine endlose Diskussion über ein Kleid. Das Internet war sich uneinig, ob es weiß-gold oder blau-schwarz ist. Mittlerweile hat man das Rätsel gelöst. Und zwar, welche Farbe Menschen in diesem Kleid sehen, hängt auch davon ab, ob sie eher Frühaufsteher oder Langschläfer sind. Und zwar, Langschläfer tendieren eher dazu zu sagen, das Kleid ist blau, weil sie mehr blaues, künstliches Licht gewöhnt sind und deshalb davon ausgehen, dass eben künstlich fotografiert wurde und dementsprechend die Farben anders wahrgenommen haben.
Das zeigt nochmal irgendwie, Farbe ist keine feste Eigenschaft, sie entsteht erst im Kopf. Und ich meine, das ist ja auch das Beispiel mit dem V. Das V-Auge erscheint zwar blau, obwohl gar kein blaues Pigment da drin ist.
Okay, also nochmal zurück zur Liebe zur Farbe Blau. Die Farbe Blau ist in der Natur ziemlich selten, wie wir gerade gehört haben. Unter anderem, weil sie aufwendig zu produzieren ist. Aber was hat das nun mit der menschlichen Vorliebe für diese Farbe zu tun?
Also grelle Farben zum Beispiel sind ja häufig Warnfarben im Tierreich. Eine schwarz-gelbe Wespe zum Beispiel, giftige Frösche und so weiter. Dadurch, dass Blau aber eher seltener vertreten ist, stand Blau für unsere Vorfahren eventuell häufiger für, naja, ungefährlich.
Ja, Himmel, Wasser, Weite, alles nette Dinge, die nicht sonderlich bedrohlich sind.
Genau, das ist zumindest einer der Ansätze, um zu erklären, warum wir Blau evolutionär eventuell als sicher abgespeichert haben und dafür vielleicht auch eine Präferenz haben.
Das heißt, wir finden Blau vielleicht nicht nur schön, sondern unser Gehirn verbindet damit auch, alles ist okay. Und Studien zeigen, dass ein Blick ins Blaue uns entspannt, was ja immer sehr nett ist.
Das stimmt. Bei kühleren Farben gibt es tatsächlich insgesamt sogar eine Tendenz dazu, dass wir uns eher entspannen. Also warum viele Menschen zu Blau als ihrer Lieblingsfarbe tendieren, kann nicht nur mit so einer körperlichen Reaktion erklärt werden, weil genau, die gibt es eben für viele verschiedene Farben, auch häufig für kühlere Farben.
Was prägt denn noch unsere Wahrnehmung von Farbe?
Tatsächlich eine ganze Menge. Es gibt eine Bandbreite an Studien dazu, wie Menschen Farben wahrnehmen und welche Zuschreibungen sie mit diesen Farben geben. Von Assoziationen wie Meer oder Natur bis hin zu Adjektiven wie schwer, wach, liebenswert, Intelligenz und eben unsere Präferenzen. Es geht dabei aber häufig um Kultur, also eher soziologische Zuschreibungen.
Und was sind die Ergebnisse? Gibt es große globale Unterschiede?
Es hängt ein bisschen davon ab, was man miteinander vergleicht. Eine Studie hat zum Beispiel Briten mit dem Volk der Himba verglichen. Die Himba sind ein kleines halbnomadisches Volk, das in Namibia lebt.
Also wahrscheinlich ein ziemlicher Kontrast zu den Briten, die in einer, ich sag jetzt mal, eher kommerziellen Welt leben, in Wohnblöcken hausen und mit dem Bus zur Arbeit fahren, während hingegen wahrscheinlich so ein halbnomadisches Volk eher draußen in der Natur ist und vielleicht die Welt auch ein bisschen anders wahrnimmt.
Genau, also die Unterschiede waren auch ziemlich groß zwischen diesen beiden Gruppen. Die Farbpräferenzen der Briten und die der Himba haben nur sehr wenige Gemeinsamkeiten. Also das heißt, die Farbpräferenzen der Himba haben so keine typischen Muster erfüllt, wie zum Beispiel irgendwie geschlechtsspezifische Präferenzen nach Alter und so weiter. Und das zeigt nochmal, wie stark wir in Sachen Farben von unserer Umgebung geprägt sind und wie wenig tatsächlich doch universell ist.
Das heißt, es gibt überhaupt keine globalen Gemeinsamkeiten.
Doch auch. Der Kontrast zwischen Himba und Briten ist natürlich nicht überall so groß. Das war wahrscheinlich einfach ein sehr extremes Beispiel. Wir leben eher in einer stark globalisierten Welt. Selbst die Himba kommen immer mehr mit Menschen und Touristen in Berührung und natürlich verändern sie deshalb auch ihre Lebensweise. Psychologen haben in einer Studie herausgefunden, dass sich viele Menschen einig darüber sind, was welche Farben bedeuten. Und das ist ja irgendwie total spannend, weil sie haben nämlich gefragt, welche Farbe welcher Emotion zugeschrieben wurden. Und dafür wurden ungefähr 4.500 Menschen in 30 Ländern der Welt befragt. Und wir sehen rot, wenn wir uns ärgern, das ist anscheinend auch überall so, aber auch, wenn wir uns verlieben. Schwarz steht für Trauer, Angst oder Hass und pink für Freude oder auch die Liebe.
Also Farben können doch so etwas wie eine universelle Sprache sein. Es gibt ja auch einige Floskeln in die Richtung. Also ich denke da an Rot sehen, eine rosarote Brille tragen, blau machen und so weiter.
Ja, tatsächlich hat die Sprache auch noch einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Ich habe da auch noch ein schönes Beispiel. Im Russischen gibt es tatsächlich kein allgemeines Wort für die Farbe Blau. Stattdessen unterscheidet man automatisch zwischen Hellblau und Dunkelblau. Und Studien zeigen da, Menschen, die diese Unterscheidung sprachlich verinnerlicht hatten, erkennen die Unterschiede zwischen diesen Blautönen tatsächlich auch schneller.
Ah, okay. Farben und ihre Bedeutung sind also auch gelernt und wie so häufig hängt alles miteinander zusammen. Das Land, aus dem man kommt, die Kultur, die Sprache, ja, und möglicherweise auch evolutionäre Vorlieben.
Genau, Farben wirken eben nie isoliert auf uns. Sie kommen quasi wie so ein All-Inclusive-Paket daher. Davon geht auch die sogenannte Farbkontexttheorie aus. Das ist eigentlich eine ganz simple Idee. Der Kontext trägt grundlegend dazu bei, wie wir eine Farbe wahrnehmen. Blau kann Vertrauen schaffen, etwa in einem Firmenlogo. Blau kann aber auch abschrecken, zum Beispiel als blauer Schimmel auf unserem Essen, was eben dann bedeutet, bitte isst das nicht.
Ja, lecker. Aber wir sind auch historisch geprägt. Und zwar hatte Blau oder Blau verhieß lange hohes Ansehen. Wer adelig war, hatte blaues Blut. Und die alten Ägypter stellten das blaue Pigment künstlich her oder sie verwendeten gemahlenen Lapislazuli, einen Edelstein. Und ja, beides war verdammt teuer und wurde daher nur spärlich eingesetzt. Aber Marleen, jetzt ganz am Ende dieser Folge, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?
Ah, ja, es ist tatsächlich so, ich bin ganz typisch, so wie alle anderen auch. Blau, natürlich blau, so wie der Himmel, hellblau.
Ja, schade, dass ich nicht raten durfte. Ich mag tatsächlich blau auch ganz gerne, aber dunkelgrün ist ein ganz kleines bisschen schöner, finde ich. Naja, und damit, Marleen, du bist glücklicherweise mit einem blauen Auge durch den Podcast gekommen. Zeit für uns beide jetzt blau zu machen.
Das hört sich gut an.
Ja, und ganz zum Schluss noch eine Sache. Das Sprichwort blau machen hat übrigens damit zu tun, wie man im Mittelalter Stoffe färbte. Und zwar wurden die Blätter der Pflanze färberweit zermahlen und dann in einen Bottich geworfen. Und ja, dann wurde darauf gepinkelt und das ganze Gemisch ein paar Tage stehen gelassen. Legte man jetzt die Stoffe hinein, waren die beim Herausziehen erst noch gelb gefärbt, doch mit etwas Geduld und viel Faulenzen erstrahlten sie Tage nach dem Trocknen in einen satten Blau. Und ja, damit bleibt neugierig bis zu einer neuen Folge von Schneller Schlau.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.